Ja, dann ist ready, set, go.
Yes, yes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Podcast-Folge bei Islam ist da.
Merhaba, merhaba, merhaba und servus.
Mein Name ist Abdussamad.
Mein Name ist Abdeljalil.
Und wir freuen uns, euch wieder herzlich zu willkommen in dem Podcast von Islam ist.
Ja, ein paar Tage her, unser letzter Podcast bei Islam ist. Aber trotzdem hörenswert.
Definitiv immer. Also folgen, liken, kommentieren, alles, alle anhören gleichzeitig.
Yes, welches Thema beschäftigen wir uns heute?
Heute beschäftigen wir uns mit dem Judgment Day, mit dem Tag der Auferstehung, mit dem jüngsten Tag. Warum gibt es eigentlich so viele Beschreibungen dafür?
Viele, ne? Jüngster Tag, ja, jüngstes Gericht. Jüngstes Gericht.
Tag der Auferstehung. Genau. Aber das kann man ja wirklich, jüngster Tag, Tag der Auferstehung ist klar, dann erstehen alle Seelen wieder auf und gehen dann zur Prüfung.
Obwohl es im Deutschen mehrere Begriffe gibt, was ja eher so untypisch für die deutsche Sprache ist, gibt es ja im Arabischen, ich weiß nicht wie viele, richtig viele Begriffe dafür.
Ja.
Also Yawm al-Qiyama, Yawm al-Sa'a beispielsweise, Waqi'a, al-Hashr und viele andere.
Ja.
Also. Das zu dem Thema.
Spielt das Teil deines Alltags im Blödsinn? Aber so spielt das eine Rolle für dich? So denkst du oft darüber nach? Ist das so irgendwie?
Also oft würde ich jetzt nicht sagen, aber manchmal habe ich ja so einen philosophischen Dialog mit mir selber. Und da kommt das schon hervor. Ich frage mich, es heißt ja, also islamisch gesehen, dass wir am jüngsten Tag, also ein Ereignis unter mehreren ist ja, dass wir einmal unser Leben ja vorgespielt bekommen. Also das, was vor Augen sehen irgendwie, alles irgendwie sehen. Und ich frage mich manchmal, das ist voll verrückt, sind wir schon vielleicht am jüngsten Tag und sehen gerade nur unser Leben?
Jetzt machst du ja auf Inception.
Richtig,
Inception. Vielleicht sind wir in dem Ablauf und dann Teil des Ablaufs.
Ja, das kann wahr sein.
Wo ist das Ding hier, was wir
drehen? Genau.
Wie heißt der nochmal? Nicht Zirkel.
Dieses, weiß ich auch nicht, dieses Drehding da.
Mir fällt der Name nicht ein.
Wer Inception kennt, der weiß Bescheid.
Auf jeden Fall, warte, ich kneife mich mal ganz kurz. Wir sind... Das ist sowieso so eine Frage, die einen immer so, wenn so spätestens seitdem man Matrix geguckt hat, so denkt man so, ist das alles wahr? Sind wir nicht doch voll irgendwie fremdgesteuert? Kann man eigentlich auch gar nicht beantworten, oder?
Ja, es gibt ja auch so Theorien, die sagen, dass das die Wahrscheinlichkeit ist um ein Vielfaches viel höher, dass wir in einer Simulation leben, als dass das eine Realität ist. Also kann man nicht beantworten. Das ist halt so diese Spannende, glaube ich, an dem Thema.
Aber das würde ja auch dann so diese ganzen Phänomene wie jüngster Tag, Auferstehung, Seelen etc. würde das ja auch erklären, weil dann ist ja eine ganz andere Realität. Also man weiß ja nicht, in was für eine Realität man dann ist.
Ist ja auch interessant, also auch die Begrifflichkeit. Ein Tag der Auferstehung ist ja, also hat ja mit Aufstehen zu tun und ist das der Tag, an dem wir so aufwachen in dem Sinne. Weil man dann die Realität erlebt und wir gerade irgendwie in so einer, für uns ist es zwar gerade so die Realität hier, aber vielleicht ist es gar nicht so real, wie wir denken.
Kann man zu diesem Tag der Auferstehung, kann man da auch so einen Sprung machen, wenn man diese ganze Barzach-Welt, also diese Zwischenwelt zwischen der Dunya und der Akhira, also dem Diesseits und dem Jenseits und das, man sagt, es gibt ja so Überlieferungen, wo gesagt wird, wenn man schläft, ist man sozusagen, also dann verlässt die Seele den Körper und ist nur noch mit einem sowas wie ein Faden oder so verbunden und dann sobald man wieder aufwacht, kommt man wieder zurück und man ist in dieser Welt und man kann sogar auch man begegnet Seelen etc. auch Totenseelen gibt's auch. Mhm. Also man sagt ja, also in der Traumdeutung ist das ja auch, wenn man jemanden trifft im Traum, dann hast du wirklich seine Seele getroffen, so.
Mhm. Ja, das ist abgespaced, ja. Mhm.
Oder die Überlieferung des Propheten, dass wenn man ihn im Traum sieht, dass man ihn auch in Wirklichkeit gesehen hat.
Ja.
Und in dieser Welt, also in dieser Welt ist das ja auch, funktioniert das ja auch mit so diesem jüngsten Tag, wenn man sich die ganzen Überlieferungen so anhört,
die es so gibt. Ja, das ist interessant, weil ich glaube, da passen halt so zwei Filme, bekannte Filme, weil sich mit sowas gerne irgendwie beschäftigt, ist ja einmal Inception, so dieses ganze Traum und in verschiedenen Dimensionen und Traum im Traum eines Traumes zu sein. Und aber auch, ich finde, der Film Interstellar, ist halt auch so dieses Krasse, weil das zeigt halt nochmal so ein bisschen auf, wie halt diese ganze Galaxie und Verkrümmung und schwarzes Loch, und also ich bin da jetzt kein Physiker, dass ich das irgendwie jetzt so aufbröseln könnte, aber dass halt in solchen verkrümmten Dimensionen oder so, da halt auch die Zeit sich verschiebt und ein anderes Zeitempfinden ist, und dass man dort irgendwie, wenn man da ist, ein Tag dort ist wie, keine Ahnung, 50 Jahre hier bei einer gewissen Krümmung. Und das kennt man ja auch aus den Erzählungen über den jüngsten Tag und über das Jenseits im Allgemeinen, auch die Barsach-Welten etc., dass da halt ein ganz anderes Zeitverständnis da ist und so. Das ist schon spannend, so irgendwie. Ne?
Ja, definitiv. Denkt,
vielleicht ist das irgendwo nur so ein schwarzes Loch, wo man hinkommt.
Ja, ja, das ist das, ja.
Irgendwie so eine Krümmung, irgendwo, wo die Muslime reinkommen, aber ne?
Die biegen dann ab in der Krümmung. bei schwarzem Loch stelle ich mir immer irgendwie einen Tornado vor. Aber wie ist das eigentlich? Hast du so. Hast du in deiner Kindheit oder in dem und im Erwachsenenwerden so eher positive Verbindungen zum jüngsten Tag, zu Akhira, oder eher so negativ? Also vielleicht fange ich mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie uns das beigebracht wurde, so, also eigentlich mehr Negativität und so. Mhm. Pass auf, sonst kommst du in die Hölle, pass auf, sonst das, und die niedrigste Strafe in der Hölle ist, wie heißt es nochmal, ist wie von dem Onkel des Propheten, dass deine Füße irgendwie gekocht werden.
Gibt es das irgendwie, wenn du so zwei Kohle festhältst oder so, Kohlesteine irgendwie sowas?
Ja. Die Auferstehung und die Fragen, willst du die Fragen beantworten können? Ich habe früher, als ich klein war, habe ich immer so auswendig gelernt, weil ich so voll Schiss hatte, so, weißt du, boah, wenn der dieser, wie heißt es nochmal, kommt, dieser Engel, und dann der dich fragt, so. Und dann wurde mir gesagt, ja, kannst du das noch so auswendig lernen, wie du willst. Wenn du nicht gut gewesen bist, dann funktioniert deine Zunge einfach nicht so.
Ja, genau. Ich hatte nur so kleine Nebenanekdote. Mein Vater hatte damals so eine Kassette irgendwie, also ich komme noch aus dem Zeitalter, in meiner Kindheit gab es Kassetten, gekauft, wo so ein Vortrag unter anderem halt über den jüngsten Tag irgendwie lief von einem arabischstämmigen Menschen, der Deutsch gesprochen hat, also auch so mit Akzent und so. Und der hat halt immer so gesagt, so, bitte?
Gab es das auch schon auf Kassette?
Ja, auf Kassette. Und ich weiß, vielleicht war das so ein pädagogisches Mittel von meinem Vater, dass das dann halt immer so im Auto lief, besonders auf langen Reisen und Wegen. Und dann, der hat dann immer so diese Fragen des Todes, so, wenn du da gefragt wirst, so, was wirst du antworten, wenn die Engel dich fragen, wer ist dein Gott? Und der Muslim wird sagen, Allah. Und der Ungläubige wird sagen, bleh, bleh, bleh. Und er hat immer bla, bla, bla gemeint.
Ach so.
Und ich habe mich immer als Kind so weggeschmissen. Ich so, was für bleh, bleh, bleh. Und er hat das bei allen vier Fragen so, wer ist dein Gott, wer ist dein Prophet, was ist deine Religion und was hast du hier mit deiner Kohle, wo hast du das her, wofür hast du ausgegeben und bleh, bleh, bleh. Fand ich schon, war schon lustig. Das war halt so eine kleine... lustige
Antwort. Ja, aber alles wurde eigentlich so in der Regel, also wurden einem immer nur die Strafen und so vorgetragen, so, und dann mit diesem Seil oder wie sich das auch nennt, wo wir alle dann drüber gehen, dass das dann messerscharf sein könnte. Genau, Serat und halt die, die Voodoo gemacht haben, und dann so, das waren so manchmal die positiven Sachen, die Voodoo gemacht haben, an deren Stellen werden, wie heißt es nochmal, werden die leuchten, und der gebetet hat, an den Stellen werden die leuchten und so.
Ja, aber ich muss sagen, also bei mir war es als Kind gar nicht, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das halt gar nicht so einordnen können. Natürlich habe ich es, glaube ich, ähnlich wie du, das wird halt oft mit so sehr schrecklichen Geschichten irgendwie verbunden, was halt teilweise, glaube ich, auch darauf zurückführt, dass zumindest koranisch gesehen, vieles ja auch so in der mekkanischen Zeit irgendwie da so erzählt wird, wo halt natürlich ein viel härterer Ton herrschte, um halt ja in der mekkanischen Zeit einfach den Quraysh und so da irgendwie sich zu behaupten. Das finde ich eh so in dieser ganzen Religionspädagogik oder islamische Religion irgendwie so ein bisschen schwierig, aber das ist, denke ich mal, ein anderes Thema. Aber als Kind selber konnte ich das, glaube ich, gar nicht so verorten, und ich fand das irgendwie so, ich finde es jetzt zurückblickend halt so ein bisschen schade, dass man weniger auf Beweise oder auf diese Hinarbeit, also man hat es einfach so genommen, ne, jüngsten Tag hat es dir irgendwie so voll Latz gehauen, und keiner hat mit dir geredet, gibt's das wirklich und warum glauben wir daran und so, was bringt das, und irgendwie so, dass man halt da so ein bisschen halt so irgendwie einen anderen Austausch hingeht, und man hat einfach nur gesagt, so und so ist es, und dann passiert das und dann das und dann das und dann das und dann das, und dann kommst du entweder da oder da rein, so. Und das fand ich halt ein bisschen schade.
Ja, ich sag mal so, ne? Also das wird noch nicht mal bei Erwachsenen gemacht. Also warum das ehrlich so bei Kindern erst gar nicht so verlangen.
Ja, ja, klar.
Das Erwachsene ist ja auch, also ich finde ja, das ist ja nicht nur von Latz gehauen. Ich finde, das ist ja auch so gefühlt so das meiste, worüber Muslime sich unterhalten, wenn es so um Predigten und so geht. Und dann wieder kommt, da ist doch immer dieses Paradies. Mhm. Und Hölle und wenn falsch, dann wollen wir doch nicht da landen wie die Kuffar, und wenn wir wollen doch von denen sein, die die Ersten sein werden, und zum Ramadan werden dann immer die Tore von den Paradiestoren genannt, die Namen von den Paradiestoren genannt für den Fastenden, und
ja, aber also das stimmt, aber ich weiß gar nicht, ob das so zieht, also ich glaube, das ist, ich weiß nicht, so bei den meisten Leuten, also ich habe immer so das Gefühl, dass lässt viele sehr kalt. Von daher, wie gesagt, da wäre ich so eher, so finde ich diese Fragestellung, irgendwie wird es ein Weltuntergang geben, viel interessanter so, weil ja auch die Wissenschaft, also fernab jetzt von religiösen Ansichten, ja auch beweist, dass es früher oder später einen Weltuntergang geben wird.
Also diese Welt, dass die Welt endlich ist.
Dass die Welt endlich ist. Zwar in, keine Ahnung, aber Milliarden Jahre.
Warte, sag mir nochmal die Zahl. 10 hoch?
Also da gibt es verschiedene. 10 hoch 16, 10 hoch 36. Also eine 10 mit 16 Nullen oder mit 36 Nullen. Zum Beispiel, dass die unsere Galaxie von irgendeinem schwarzen Loch geschluckt wird. Das soll irgendwie in, keine Ahnung, wie viel, 10 hoch irgendwas Jahren passieren. Also da sind schon Nullen, also Sphären, die man halt jetzt nicht in, da kenne ich keinen Begriff für, wie viel das ist, also weit mehr als Milliarden. Milliarden sind ja 9 Nullen, wenn ich mich recht entsinne. Wenn ich immer auf mein Konto sehe, weiß ich, das muss ich immer nachts haben.
Ja, wenn Jeff mich wieder nach Kohle fragt.
Genau. Von daher kann man also rein wissenschaftlich sagen, ja, es gibt einen Weltuntergang.
Also, ja. Aber ich frage, weißt du, was ich mich immer frage? Ich frage mich immer, wie kommen die darauf, solche Aussagen zu machen?
Ja, also vielleicht jetzt mit dem Schwarzen Loch ein bisschen schwierig, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Prognose, dass die Sonne irgendwann mal abkühlen wird. Das ist, glaube ich, in 10 hoch 16 oder hoch 36, weiß ich auch nicht mehr so genau. Naja, ist ja auch egal, sehr, sehr ferner Zukunft. Die sagen einfach, die Sonne besteht irgendwie aus Wasserstoff und das brennt halt irgendwann mal ab. So. Und dann wird die Sonne kühler und wir leben in so einem sensiblen Ökosystem, dass wenn die Sonne nur ein bisschen kühler wird, dass wir dann erfrieren.
Das ist ja auch so eine Art von Analogieschluss dann. Also man macht das ja anhand der Zusammensetzung der Sonne, und dann wenn man das nachstellt, dann kann man anhand von chemischen oder physikalischen Prozessen dann halt ausrechnen, was dann passiert und was genau übrig bleibt und was nicht übrig bleibt und so.
Genau. Und ja, und religiös ist ja auch ähnlich. Also das einmal ist ja der Glaube an den jüngsten Tag, also der Iman an den jüngsten Tag, Glaube ist da ja auch so ein bisschen schwächer ausgedrückt, also die Überzeugung, dass es einen jüngsten Tag gibt. Eine Gewissheit, dass es einen jüngsten Tag gibt. Ja, ist ja eine der sechs Säulen des Iman.
Ja.
Aber es ist, wie siehst du das denn so? Wie ist das denn islamisch argumentiert?
Ich weiß nicht, also ich denke mal, dass es sondern die Überlieferung, das wird ja auch im Koran erwähnt, dass es den Tag geben wird, aber jetzt so, wie er aussieht, und wie er vonstatten geht und was passiert, ist ja so halt die Sache.
Ja, aber alleine nur, dass er im Koran, also natürlich, für uns, das ist, glaube ich, halt so selbstverständlich, dass man sagt, ja, steht im Koran, ist so, beziehungsweise gibt es halt starke Hadithe für, ich glaube, dieser bekannteste ist da, wo Sayyidina Jibril alaihissalam mit so in Menschenform zum Propheten kommt und ihn befragt zu den fünf Säulen des Islam und die fünf, sechs Säulen des Iman. Aber unabhängig davon ist ja so die Reihenfolge, dass man ja erstmal dran glaubt, dass es einen Allah gibt. Also wenn man daran glaubt und wenn man an die Bücher Allahs glaubt, also
das eine implementiert ja das andere.
Genau, das ist so eine Kette eigentlich. Weil wenn man daran glaubt, ist man eigentlich gezwungen, auch an den jüngsten Tag zu glauben. Weil wenn ich sage, ich glaube an Allah und ich glaube, dass der Prophet dass Mohammed sein Gesandter und Prophet ist, und die beiden sagen uns entweder durch Worte in einem Hadith beziehungsweise in Schriftform, also im Koran in Schriftform, wie wir es heute lesen können, dass es einen jüngsten Tag gibt, dann schenke ich dem halt Glauben. So.
Die Reihenfolge ist ja auch interessant. Also wenn man das so an Tumino Billahi, also an Allah, Malaikatihi, an seine Engel, Kutubihi, also die Engel, die sozusagen das übersenden oder das überbringen, die Bücher an die Propheten, Rusulihi, und an den jüngsten Tag.
Genau.
Und also das ist an den jüngsten Tag und dann und Qadr Khairu Shar, also und das sozusagen das Schicksal, also das, was sozusagen dich mit diesem jüngsten Tag dann halt immer verbindet.
Genau, also die Vorherbestimmung oder Schicksal der Guten und Schlechten. Ja, und das ist halt sehr interessant, weil ich glaube, diesen Punkt, den durchdringen oder überblicken halt gar nicht, sagen, okay, ist so, aber warum ist das so? Es gibt ja keinen experimentellen Beweis dafür, dass den jüngsten Tag. Also ich kann ja nicht irgendwo hingehen, Tür aufmachen, gucken, guck mal das. Da ist das Paradies, hol mal das Teleskop raus. Ja. So, geht ja nicht so, weißt du? Oder du kennst ja auch keinen, der da war oder so. Oder so.
Warte.
Überleg mal, guck mal nochmal durch deine Kontakte, ob da jemand war.
Guck mal kurz bei WhatsApp.
Nimm mal erstmal die 50 Updates durch.
Der jüngste Tag ist, wenn das letzte Update von Muslim Pro App kommt.
Also das finde ich halt, wenn man das so bedenkt, dann muss man halt dran glauben. Und das ist ja, wie gesagt, das betrifft ja alle Muslime, also jeglicher.
Ja.
Das ist ja die Grundpfeiler des Islam.
Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie hat das, glaube ich, dann auch so, irgendwie wird es auch seinen Grund haben, dass das keiner weiß. Dass selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn man ihn gefragt hat, dann hat er immer so mit seinen Fingern so, so viel wie zwischen dem und dem Finger und so. Zwischen Mittel- und Zeigefinger oder.
Ja.
Ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen ja auch irgendwie formt, so.
Und es war ja auch immer, also, ich glaube, bei vielen Prophetengeschichten, aber besonders bei der Prophetengeschichte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass das ja einmal ja auch so eine Art Fangfrage war, dass er gefragt wurde, weißt du, wann der jüngste Tag ist? So, weil ich glaube, von irgendeinem Menschen aus einem jüdischen Stamm, der das Wissen hatte, natürlich aus den jüdischen Schriften, dass niemand auf der Welt weiß, wann der jüngste Tag ist. Mhm. Dass das Wissen darüber nur bei Allah subhanahu wa ta'ala liegt. Und er dann halt gefragt wurde, weißt du, weil er halt ja, sag ich mal, relativ viel wusste, aber als er gefragt wurde, weißt du, wann der jüngste Tag ist, hat er gesagt, ja, weiß ich nicht, das Wissen liegt bei Allah, und somit hat er sich als Prophet bewiesen oder als Gesandter.
Ja, ich glaube, wenn man die Erkenntnis hat, dass es, oder wenn man das, die Gewissheit hat, dass es einen jüngsten Tag gibt und dass irgendwas kommt, was auch immer es sein mag. Also ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir noch darauf eingehen, aber das haben wir ja gerade auch schon gesagt, weil die Quellenlage ist ja dahingehend, was passiert, und die großen und die kleinen Zeichen ist ja, und was dann passiert, wenn das ins Horn geblasen wird und wenn die Sonne von Osten oder von Westen dann aufgeht. Das sind ja alles Sachen, die halt nicht klar sind.
Ja, also entweder, es gibt ja viele, 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 viele Stories, viele Hadithe, viele Hinweise, viele von diesen Israeliten halt auch, ne, vieles, was aus dieser jüdischen, christlichen Historie kommt, die auch gern dann im islamischen Kontext weitergenutzt wird. Aber es ist halt alles nicht so, entweder ist es schwach. Wenn es nicht schwach ist, ist es sehr mehrdeutig und auf viele Sachen irgendwie umzustülpen. Also du hast nichts, wo du sagst, in detaillierter Art und Weise, wo du sagst, so ist das auf jeden Fall. Also das ist halt so, auf einer sehr allgemeinen Weise kann man das, denke ich, schon irgendwie chronologisch einordnen. Aber im Detail wird es halt schwierig. Und ich glaube, das ist ja, glaube ich, auch für mich, also für mich persönlich ist das zum Beispiel ja der Clou an dem Ganzen, also an der Ganzen, auf was wir hier erleben auf dieser Erde irgendwie, weil besonders als Muslim ist ja, du glaubst an, also viele denken ja, Muslim, okay, du ergibst dich etc., aber es ist ja genau halt der Punkt zwischen dich Allah hinzugeben, auf einer Basis der, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber dann auch zu sagen, okay, ich glaube an das Nicht-Sehbare, an das Nicht-Greifbare. Also das ist halt nicht so wie eine rote Ampel, die draußen vor der Tür steht, du sagst, okay, die ist jetzt rot, ich bleib stehen, sondern du hast natürlich immer so ein bisschen hinterm Vorhang so, ne? Und das ist, glaube ich, wird auch ja am Anfang Surat al-Baqara irgendwie so ja beschrieben. Ja, wenn ich immer so einzelne Verse, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat, also die Leute, die an das Verborgene glauben, also das ist ja so ein, auch eigentlich eines so der Kernbotschaften im
Endeffekt. Ihsan ist das ja auch, das ist ja Ihsan, also dieser Glaube an Allah, als ob man ihn sehen würde, aber ihn nicht sieht.
Genau. Ja. Stimmt. Also das ist the next step eigentlich.
Ja, das ist so Endstufe. Dann bist du Master of Disaster.
Ja.
Aber, ja. Mach erst mal.
Ich wollte schon irgendwie einen Schritt weitergehen.
Ach so, nee, ich wollte nur sagen, also wenn ich einen Wunsch hätte, dann wünsche ich mir, dass das voll langweilig ist, dass nicht das alles eintrifft, so weißt du. Diese ganzen mehrdeutigen und diese ganzen Darif-Hadithe, dass es so voll langweilig wird, so keine Ahnung, so irgendwie Licht wird gedämmt oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will jetzt auch nicht zu blasphemisch werden.
Das wollen wir gar nicht. Ja, aber was ich halt sehr interessant finde oder was ich glaube halt vielen Menschen ja auch irgendwie Halt gibt, mich eingeschlossen, ist ja dank so einem jüngsten Tag irgendwie, dass das diese Welt ja fairer macht irgendwie.
Ja.
Oder? Wenn so viele schlimme Taten auf dieser Welt, die passiert sind und passieren werden, die teilweise, sag ich mal, irdisch unbestraft bleiben, so vielen Menschen irgendwelche Gräueltaten angetan werden und etc. Und irgendwie nicht, also denkt, wenn der Mensch einfach stirbt, dass er dann irgendwie da irgendwie nicht zur Rechenschaft gezogen wird für, finde ich sehr, sehr, sehr traurig, und das würde irgendwie mein Weltbild ziemlich zerrütten.
Mhm. auch so das Offenlegen, was in den Menschen ist, weißt du? Auch so Menschen, die sich vielleicht anders geben, als sie wirklich sind und so, weißt du, dann, und dann, deswegen finde ich auch immer dieses Interessante, so, dass zum Beispiel am jüngsten Tag alle Menschen, so wie Gott sie geschaffen hat, in der Blüte ihrer Lebenszeit so auferstehen werden und so, weißt du, dass jeglicher Schleier so fällt, so, dass keiner sich mehr hinter irgendetwas verstecken kann und so.
Ja.
Aber ich bin voll bei dir, das wäre wirklich trostlos. Also es wäre eine trostlose Welt, wenn man wüsste, dass es nichts mehr kommt. Und dass all das, was man durchlebt hat und all das, was man gesehen hat und all das, was die letzten 100.000 Jahre, so dass jeder irgendwo am Ende des Tages
mindestens sein Recht bekommt,
ja.
Und auch
die Menschen, von denen man schlecht gedacht hat, dass sie auf einmal auf der guten Seite stehen werden und so, weißt du?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich glaube auch, also viele haben ja zum Beispiel auch so ein Problem mit Religion oder Islam, also religiös zu sein, weil die denken, kommt ja auf diese Frage, ja, wie kann, wenn es einen Gott gibt, wie kann er so viel Schlechtes zulassen auf dieser Welt?
Mhm.
So, und für mich würde sich diese Frage nur stellen, wenn es keinen jüngsten Tag gibt.
Ja.
So, ja, genau. Wenn ich wüsste, es gäbe kein Gericht in dem Sinne oder keine Rechenschaft, wo jeder wirklich Rechenschaft ablegen muss für sein Handeln, wo er dafür irgendwie zu Rechenschaft gestellt wird, dass man dann wäre das richtig schlimm, wenn du hier durch die Welt gehen könntest und das Schlimmste der schlimmsten Taten irgendwie, und ich rede jetzt nicht von irgendwie so Killefits-Sachen, ich rede jetzt so, also es gibt ja Menschen, die foltern, die keine Ahnung, ich will gar nicht diese ganzen Sachen aufzählen. Es gibt ja so richtig schlimme Sachen. Denkt man an Sachen in Menschen an Kriegsgebieten oder etc. Wenn die das irgendwie nicht wieder, wieder gut gemacht kriegen irgendwie. Und das fände ich irgendwie, das wäre für mich sehr, wie du schön eben gesagt hast, sehr trostloser Gedanke irgendwie. Aber dennoch, finde ich immer, stellt sich die Frage wieder, weil du ja eben auch so schön gesagt hast, auch eine sehr schöne Sache, inwiefern hat mich das als Kind beeinflusst oder in meinem Leben beeinflusst, so dass, oder inwiefern beschäftigt mich das? Die Frage würde ich gerne erstmal nochmal spiegeln, wie gehst du denn damit um? So, was, wie, oder, weil ich finde, dieses ganze Pipapo drumherum, wie, wann, was, bla, ich bin halt ein Fan irgendwie so von praktischen Sachen, so gib mir was mit, so was ich irgendwie mitnehmen kann nach Hause, so was ich machen kann, was kann ich tun, so wie kann ich mich irgendwie rüsten dafür oder wie kann ich damit guten Gewissen an diesen Tag reingehen, und mir nützt nichts, diese ganzen Horrorgeschichten bringen mir halt im Endeffekt nicht viel.
Also mir ist, also wirklich im Erwachsenenalter, also als Kind, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, also hat man eher so diese ganzen negativen Aspekte und so mitbekommen. Aber im Erwachsenenalter muss ich ganz ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich mich irgendwie bewusst wieder damit auseinandergesetzt habe oder wo mir das wieder in den Gedanken gekommen ist, war bei der Umrah, bei der kleinen Pilgerfahrt. Da ist, also man hat ja dann auch so viel Zeit, so die man auch versucht dann so sinnvoll wie möglich zu nutzen, und dann irgendwo beim Bittgebet sprechen oder beim Dua sprechen ist mir dann so bewusst geworden, dass ich mich gar nicht so mit diesem Tag auseinandersetze.
Mhm.
Ja, dass meine Bittgebete, mir ist das aufgefallen, dass meine Bittgebete eher so eher zum Schutz der Familie und zum Schutz von sich selbst und das Allah einem seine Sünden vergibt und dass Allah einem seine Fehler vergibt und dass Allah seine Bittgebete und seine Gebete annimmt. Und dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass man gar nicht so mit diesem Tag sich auseinandersetzt und so, dass ich auch gar nichts für diesen Tag irgendwie, nichts für diesen Tag tue, sondern so, dass gar nicht das Bewusstsein so da ist.
Mhm.
Und so, da ist mir das erste Mal aufgefallen, und seitdem ist das immer, wenn man so nach den Gebeten irgendwelche Bittgebete oder so spricht, kommt das dann nochmal, kommt dann immer wieder so diese Frage, wie weit bist du? Beschäftigst du dich damit? Setzt du dich damit auseinander?
Ne? Ja, krass. Ja, das finde ich sehr schön, weil das, glaube ich, das stimmt, ne? Aber was hast du denn was machst du denn? So, wenn du dir jetzt die Frage stellst, denkst du, okay, ist das für dich jetzt nur mehr dran denken, um sich dann, sage ich mal, geradlinig zu machen, sich selber, wie man bei uns in Köln sagt, oder sich gerade macht? Was für Maßnahmen ergreifst du?
Also ich versuche dann für mich, für meine Familie und für meine Umgebung dann halt so das bestmögliche Vorbild zu sein und dann versuchen, durch die Gesellschaft zu gehen und selbst von der Gesellschaft zu profitieren und dass die Gesellschaft auch von einem selber profitiert. So, das ist für mich so, das tue ich dafür.
Also ich finde das sehr schöne Sache, weil es, also bei mir ähnlich, ich sehe das genauso.
Weil ich sehe zum Beispiel auch so diese Gebete und alles, was so man individuell für sich selber macht, das macht man ja für sich so, weißt du, das davon profitiert keiner. Und ich verbinde so mit diesem Tag eher so das, wovon haben andere profitiert. Also wovon haben andere profitiert von dir, so, weißt du? Mhm. Was haben andere von dir mitgenommen? Wie bist du zu anderen gewesen? Weißt du, ich kann beten 5-mal, 10-mal, 15-mal am Tag, so, weißt du? Ich meine, es kommt dann immer auf die Aufrichtigkeit an, aber die Sache, wo man das widerspiegeln kann oder wo man das sehen kann, ist ja eigentlich so in dem, wie du mit deiner Umgebung so bist.
Ja. Entschuldigung. Ja, nee, alles gut. Du hast das ja nochmal ein bisschen vertieft. Genau, das sehe ich halt genauso, weil ich sehe auch halt, es gibt, oder ist ja auch laut Fakten, islamischer Faktenlage ja auch so, dass man, dass zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala ja alles vergibt, ich finde das ein sehr wichtiger Punkt, alles vergibt, was du was zwischen dir und ihm ist. So, ne, was zwischen dir und Allah ist, wird Allah inshallah vergeben. Aber das, was zwischen dir und anderen Menschen ist, wird Allah nicht einfach so vergeben. Beziehungsweise kann, was er nicht kann, weil er es nicht kann, aber macht er nicht, weil er sich selber als mindestens gerecht beschrieben hat. Also er wird mindestens gerecht handeln. Sprich, wenn du das Recht eines anderen nimmst, in welcher Form auch immer, sei es Lug, Trug, Betrug, Diebstahl, Schmerzen, verbal, emotional, wie auch immer, wenn du Menschen irgendwie was antust, wird dieser Mensch halt sein Recht dafür am jüngsten Tag zurückerlangen. Und es gibt ja, glaube ich, so ein Hadith, wo es ja auch heißt, dass die Menschen, die Rechte von dir zurückkriegen, also denen du irgendwie Schlechtes getan hast, dass die zu dir kommen und von deiner Waagschale die guten Sachen erstmal nehmen, also deine guten Taten. Und wenn die alle aufgebraucht sind, und immer noch Menschen kommen, dann werden die ihre schlechten Taten auf deine Waagschale werfen. Sprich, bist du da halt mehrfach, stehst du da ganz mit ganz kurzem Hemd irgendwie. Und diese Sachen können halt nicht vergeben werden, weil da halt einfach Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Und deswegen ist das ein sehr schöner Aspekt, den du erwähnt hast, einfach dieses Zwischenmenschliche. Also ich finde das ja sogar noch eine Stufe höher, wenn man sagt, ich versuche ein Vorbild zu sein. Eine Stufe darunter wäre ja nur, ich versuche keinem weh zu tun. Ich versuche mich nur korrekt den Menschen gegenüber zu verhalten. Und das ist schon mega schwer und auch eine Lebensaufgabe, die man erstmal meistern muss, mit so einem Gedankengut irgendwie durch die Gegend zu laufen. Und ich glaube, das ist halt so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der in diesem ganzen Thema jüngster Tag, jüngste Gericht und bla und blub irgendwie total untergeht.
Ja, ja, definitiv, aber es geht ja auch immer um den Kreis, weißt du, wie du gerade sagtest, so man versucht ja nur niemandem weh zu tun. Also dieses Vorbild sein ist ja, man kann ja nicht für die ganze, ist ja, man versucht ja erstmal in seinem ersten, engsten, kleinsten Kreis und dann geht man in den nächsten Kreis und so viele wie einen mitbekommen, weißt du, vielleicht hören sich jetzt mehrere Leute diesen Podcast an und dann nehmen die vielleicht auch noch was davon mit, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also auch das mit der Waagschale, was du gerade gesagt hast, so, ich finde auch dieses Bild, schon allein dieses Bild, so, ist auch für mich so, ich kann da nichts mit anfangen, so, weißt du, mit so einer Waagschale, die sich irgendwie füllt oder irgendwie leert, so, für mich ist eher so Aspekte, so, die dir vielleicht anderweitig genommen werden, oder für was du was tust, also dieses Menschen davon profitieren können oder für Menschen da zu sein und dann auch Yom Kiyama oder am Tag des jüngsten Gerichts auch dementsprechend so behandelt zu werden.
Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass deswegen diese Hadithe sind halt immer sehr metaphorisch, und ich weiß, also keine Ahnung, ob es dann so eine Waagschale gibt oder nicht in dem Sinne. Ich glaube, der Zweck dahinter ist ja auch viel einfach einen etwas irgendwie bildlich darzustellen und einen irgendwie auch so dahingehend besser zu erziehen oder besser Richtlinien mitzugeben oder so richtungsweisende Sachen einfach so, weißt du?
Ja.
Und das ist, ich glaube, ich finde halt einfach dieser Aspekt, über den wir gerade reden, halt einfach dieses Menschen zu anderen Menschen gut sein, anderen Menschen Gutes tun oder auch ein Benefit für die Menschen zu sein, also einen Mehrwert der Menschheit zu bringen. Im Kleinen, man muss ja jetzt nicht irgendwie den vierten, fünften Corona-Impfstoff entwickeln, aber es reicht ja schon, wenn deine Nachbarn wissen, ey, wenn mir was fehlt, ich kann bei dem jederzeit klingeln, der hilft mir. Ja. So. Und jeder von uns, ich finde das immer sehr schön, jeder von uns, der mal irgendwie gereist ist oder unterwegs war in einer fremden Stadt, und egal wie viel Geld du hast und egal wie sicher du dich fühlst und egal wie gut du die Sprache dieser Stadt oder in diesem Land, wo du dich bewegst, sprichst, wenn man nicht zu Hause ist, fühlt man sich immer so ein Stück weit unsicher.
Mhm.
Weil man halt, also das ist ja nicht wie wenn wir hier in NRW unterwegs sind oder irgendwie hier in unserer Umgebung, du weißt halt, da ist der, ich könnte den anrufen, du hast so eine gewisse Sicherheit. Und wenn du irgendwie so fernab von dem Ganzen bist, bist du immer so eine Unsicherheit, also bist du halt immer so unsicher unterwegs, und wenn dir da jemand in der Not hilft, das vergisst du dem ja nie so.
Ja.
Das ist, weißt du, und das ist, ich finde genau, das ist der Punkt, das ist so viel wert einfach, so viel wert, wenn du dann irgendwie in so einer Situation irgendwie Hilfe brauchst und jemand hilft dir, das vergisst du das ist dein Leben nicht. Und da gibt es eine Reihe von Hadithe, die genau sowas beschreiben und auch mit über gewisse Ibadah-Handlungen stellen von der Belohnung her. Also wer in diesem Belohnungssystem denkt so. Aber dass das halt einfach eine sehr, 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 sehr starke Sache ist.
Ja, definitiv. Es gibt ja auch so voll viele Aspekte, so, ich weiß nicht, bei einer der zwei Umras oder beziehungsweise kleinen Pilgerfahrten, die wir gemacht haben, die eine haben wir auch zusammen gemacht, gab es ja auch immer wieder so diese Aspekte, die immer einem vorgeführt wurden, dass ja auch vieles bei der Pilgerfahrt ja auch so an die Aspekte der Auferstehung und so ein bisschen erinnert. Zum Beispiel, als Mann trägt man ja bei dieser kleinen Pilgerfahrt oder auch bei der Pilgerfahrt im Allgemeinen, wenn man in diesem Ihram-Zustand ist, in diesem reinen Zustand ist, trägt man ja nur, also als Mann trägt man ja nur so zwei weiße Laken, eins unten rum und eins oben rum. Und die dürfen ja auch nicht genäht sein und die dürfen ja nicht befestigt, die sind ja nur geknotet und so, weißt du?
Mhm.
Man rennt ja, man läuft ja so durch diese Stunden, die man in diesem Zustand verbringt, hat man ja die ganze Zeit so irgendwie Schiss, dass irgendein Teil von beiden verloren geht und am besten nicht das untere, so, weil dann stehst du ja so da, wie Gott dich erschaffen hat, so, weißt du, du bist ja die ganze Zeit von uns, du bist ja die ganze Zeit am Zupfen und so.
Du bist ja vom Gefühl, läufst ja so, als ob du nichts anhattest. Also die spürst du ja kaum und die sitzen jetzt auch nicht so bombenfest, so, weißt du, man spürt jetzt nicht so, wie wenn man eine Hose oder irgendwas anhat, dass man denkt, okay, ich bin jetzt irgendwie so mit Klamotten geschützt. Und ich glaube, das ist auch der Zweck dahinter, dass du halt vom Feeling her irgendwie schon so, wie Gott dich erschaffen hat, aber du hast halt, verdeckst dich dann trotzdem.
Ja, da gibt es vielleicht, kann ich da so eine Buchempfehlung, gibt von Ilya Trojanow irgendwie Die große Reise oder so, das ist so ein Autor, ich habe immer noch nicht herausgefunden, ob der Muslim ist oder nicht, aber ich meine, er ist geborener Muslim. Und er ist nach Pakistan gegangen und hat mit so einer Gruppe die Hajj vollzogen.
Mhm.
Und seine Erzählungen, so, der geht auch so auf diesen Ihram und auf diese Zustände und so ein und beschreibt das aus einer Brille, aus einer nicht-muslimischen Brille. Also so, er erzählt das so für den nicht-muslimischen Leser. Also sehr interessant.
Mhm.
Und so, da kann man auch diese Aspekte, die wir gerade beschrieben haben, wo man sich so fühlt, als ob es, wie heißt es nochmal, wo man so diese, auch was uns damals auch bei diesen Vorträgen und so gesagt wurde, dass ja sehr viel in diesem Zustand so an diese Auferstehung und an den Tag des jüngsten Gerichts so erinnert.
Ja, also noch ein anderer Aspekt zu diesen zwei Tüchern ist ja auch, dass man bei einer muslimischen Bestattung ja auch nur zwei Tücher trägt. Also man wird ja in zwei Tüchern beerdigt. Es ist schon ein sehr krasser Moment. Also ich kann mich erinnern, dass ich einem Totenzug beigewohnt habe und da wurde jemand halt in ein Leich oder zwei Leichentüchern begraben und ich hatte am nächsten Tag halt auch so zwei Tücher an. Das war schon ein krasses Feeling. Also ja, also jedem nur empfehlen, wer sich da nochmal irgendwie mit sich selber irgendwie beschäftigen möchte, nach Corona mal Mekka, Medina besuchen. Ja, also deswegen, ich würde es halt nur gerne mal erwähnen, für mich sind weniger wichtig, und das ist halt immer so ein bisschen schade, weil immer so ein bisschen Science-Fiction draus gemacht wird, dieses ganze Thema Antichrist, Dajjal, Hagog und Magog, Hejuju, Majuj und die kleine. Ja, die heißen ja so in der christlichen.
Habe ich zum Ersten
gehört. Ja, das gibt es ja wirklich auch. Also aus dem Christentum heißen die Hagog und Magog.
Ist noch keiner auf die Idee gekommen, seinen Sohn oder so zu nennen, ne? Oder seine Tochter?
Ne, ich kenne keinen zumindest.
Das sind immer die Muslime, die suchen sich immer die krassesten Namen irgendwie aus dem Koran aus. So die krassesten Beschreibungen, aber so, wenn es so Namen gibt, dann nutzen die nicht.
Ja, die sind ja, sag ich mal, nicht sehr positiv belegt. Und,
ja, das ist das. Irgendwie graben die immer oder so, ne?
Ja, also gibt es halt verschiedene. Das ist ja auch so ein Thema, so die graben und dann, wenn die rauskommen, dann gibt es ja so eine Story. Also ich weiß nicht, wie authentisch das Ganze ist. Deswegen möchte ich da jetzt keine Aussage zu machen, aber für mich hört sich das schon so ein bisschen nicht so authentisch an. Und ich weiß es nicht. Die sagen ja, der graben die und dann irgendwie sagt er einen von diesen Kreaturen zu seinem Sohn irgendwie, der nennt ihn Insha'Allah. Okay. Und wenn die graben, kommen irgendwie fast immer auf die Erde raus, also müssten die irgendwo unter der Erde sein. Und immer wenn die schlafen gehen, bricht wieder alles zusammen. Und irgendwann mal kommt einer auf der Welt, hat da so einen Sohn, der nennt er den Insha'Allah. Und wenn er groß wird und mitgräbt, sagt er zu seinem Sohn, Insha'Allah, kommen wir morgen und machen weiter. Und dann geht das halt irgendwie nicht kaputt. Und das wird der Tag sein, an dem die dann rauskommen und alles zerfetzen, was so vor die Nase kommt. Also die trinken alle Meere leer und alle Früchte und alle Tiere werden weggefuttert und keine Ahnung, irgendwie so
eine richtig guten Party an.
Wenn man mitessen darf, ja.
Vielleicht sind das auch nur Synonyme für trinken die ganzen Meere leer. Vielleicht sind
ja, also gibt ja viele, die sagen, keine Ahnung, das sind die und die, also gibt's ja, das ist auch so Stoff für sehr viele Verschwörungstheoretiker, die dann erfinden, das ist, was ich mal gehört habe, was halt auch total bescheuert ist, möchte an dieser Stelle erwähnen, dass sie sagen, ja, das sind die Chinesen und die Inder, weil die so viele sind. Ja. Die werden die ganze Welt auffressen und so. Und
das ist so. Diese Vergleiche hinken immer sehr stark.
Ja, aber deswegen meine ich ja, das sind alles so, ja, so Hadithe, die sehr interpretierungsfreudig sind. Also diese Story weiß ich noch nicht mal, ob das ein Hadith ist. Ich kenne das, ob das mal irgendwie so aus dem, sag ich mal, aus dem religiösen Volksmund her. Mhm. Aber ja, aber so allgemein gibt es da halt sehr wenig wirklich detaillierte Beschreibungen von irgendwas. Mhm. Und es ist ja auch im Endeffekt total unpraktikabel. Was nützt mir diese Information? Es ist halt so ein bisschen Unterhaltung, Entertainment. Man hat so ein bisschen Science-Fiction im Kopf. Aber was bringt mir das im Endeffekt? Und ich finde halt eher so Tatsachen, die mir bringen, so, okay, hey, fokussier dich mal eher auf dein Umfeld und auf die Menschen um dich und so.
Und vielleicht auch andere Aspekte von Tod und von Wiederauferstehung und von dem, was danach kommt. Ich finde, man kann auch viel, was die Wissenschaft so bringt, so, weißt du, so versuchen, damit zu verbinden. Das ist zum Beispiel schon allein der Aspekt, dass die Wissenschaft auch sagt, dass es ein Ende gibt. Schon allein so, dass die Natur, dass naturwissenschaftliche Aspekte das schon ausrechnen, dass es ein Ende gibt, so, weißt du, ist ja für mich ja dann auch wieder ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt, der, wie heißt es nochmal?
Ja, das ist ja auch mal diese schöne, wie du gesagt hast, so, dass es unsere Welt hat einen Anfang, was ja auch wissenschaftlich bewiesen ist, und es wird halt auch ein Ende geben, was auch wissenschaftlich bewiesen ist, und Allah ist derjenige, der keinen Anfang und kein Ende hatte, oder kein Ende haben wird, und das ist so diese Kraft, die da drüber ist. Deswegen sollten wir unser Bestmöglichstes tun, da auf dem richtigen Pfad zu sein.
Vielleicht noch eine Frage. Also als ich klein war, wurde uns immer gesagt, wenn wir sterben und wenn wir bei der Auferstehung werden, werden wir Allah sehen. Und das war für mich so ganz lange so ein Aspekt, so der für, also in der Kindheit so richtig real geklungen hat. Ja, dann sehen wir ja Allah, der uns erschaffen hat. Aber irgendwann im Erwachsenenalter habe ich dann irgendwie dann so durch auch so viel Beschäftigung mit der Literatur und mit ganzen Sachen, die dazu geschrieben wurden, so die Erkenntnis auch so, auch gerade die Erkenntnis durch die Aqida und so durch das, was man in der Aqida gelernt hat, dass das ja eigentlich ja, also dann würde dieses Sinn von Göttlichkeit ja, dann wird der Sinn von Göttlichkeit ja eigentlich nichts mehr geben, so, weißt du, wenn man am Tag der Auferstehung Allah sehen kann. Weißt du, was ich meine? Auch wenn wir außerhalb von Raum und Zeit sind, ist ja Allah subhanahu wa ta'ala immer noch darüber.
Mhm. Ja, boah, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage. Also ich kenne das auch so, aber auch als eines der also für die Paradieseintreter und eines der schönsten Erlebnisse, die man halt erlangen kann. Aber es ist eine gute Frage, für die ich gerade keine Antwort habe.
Ich frage mich dann nur, ich kenne ja beide Seiten, ich frage mich dann nur, ergibt dann dieser Aspekt von Göttlichkeit dann noch?
Ja, das sind sehr Fragen, die, ich weiß nicht, da muss man sehr tief irgendwie da reinsteigen. Es ist ja auch diese, auch zum Beispiel die Erschaffung, also ich finde ja auch sehr interessant, wie krass die Erschaffung der Welt und der Menschen mit dem Ende der Welt und der Menschen ja zusammenhängt. Mhm. Da gibt es ja eine ganz klare, da gibt es sehr viele irgendwie Verbindungen. Und auch da sieht man, zum Beispiel, wenn du jetzt gerade halt von der Schöpfung, dass die Schöpfung des Menschen ja auch eine Art Göttlichkeit hat. So, dass Allah sagt, dass er da Ruh reingibt. Und es ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Also ich auf dieses Terrain, boah, da muss man philosophisch Master of Disaster sein. Da muss man einiges, deswegen, weil man da halt so schnell irgendwie Fehltritte machen kann oder irgendwie was Falsches sagen kann. Aber ich finde das sehr interessant, also das wäre so ein Punkt, den ich da halt sehe, aber ich weiß, was du meinst, dass du sagst, dass dass natürlich wird der Mensch dann trotzdem nicht irgendwie
Allah in seiner
Allmacht oder so. Oder so. Es ist halt, man weiß es halt nicht, es ist halt eine andere Welt, das ist so wie wenn du sagst, ja ey, im Paradies wird du isst was und jeder Löffel, den du da löffelst, wird immer leckerer, so. So, wo hat das ein Ende? Das ist, ich glaube, einfach für unseren Kopf einfach nicht greifbar. Es ist halt nicht da so. Man kann sich da so viele Beispiele überlegen, wie man möchte, aber es ist für uns, also mir hat das auch mal jemand sehr gut erklärt. Er meinte so, alleine diese ganzen Vorstellungen, das ist so, wie wenn ein Auto an dir vorbeifährt und das ganz laut Musik anhat. Du hörst das von Weitem leise kommen und umso näher es kommt, dann wird es immer lauter. Dann fährt es an dir vorbei. Und es wird wieder leiser, leiser, leiser und irgendwann mal hörst du es nicht, aber du kannst sicher sein, dass die Musik noch läuft. Aber du hörst es nicht mehr. Dein Ohr fasst diese Schallwellen einfach nicht mehr. Und so ist es auch mit deinem Gehirn oder mit unserem Gehirn. Es ist irgendwann mal, ist einfach Cut. So. Und du merkst halt auch in diesen ganzen Beschreibungen irgendwie so und so viele Ellen und so viele, wo irgendwie Entfernungen mit Zeitrechnung irgendwie vermischt werden. Es ist einfach irgendwie sehr schwierig zu greifen. Und ich glaube, und ich denke mir immer so, ja, aber das ist halt so, aber das ist, glaube ich, darum geht es im Endeffekt, für mich zumindest nicht.
Ja, aber vielleicht wird ja Sehen ja dann eine andere Bedeutung dann für uns haben.
Ja, auch in welcher Form und in welcher Art und Weise. Auch dieses, wir werden auferstehen und in unseren Körpern sein, keine Ahnung, das ist halt alles so sehr mal eben so gesagt, aber wenn man halt so versucht, das zu greifen, ist das halt sehr schwierig.
Ja, und noch, aber ein Aspekt, der mir als Kind schon immer suspekt war, war, dass alles, was wir jetzt nicht dürfen, werden wir dann dürfen. So, weißt du, was ich meine? So, ja. Du darfst keinen Alkohol trinken, aber Yom Kippur kannst du dir richtig die Kante geben. So. Du darfst das nicht, aber Yom Kippur wirst du alles haben, was du willst.
Ja. Ja, das ist ja, das stimmt. Aber oder, kennst du so früher an, die sagt, Yom Kippur, und dann willst du einen Apfel essen. Und dann habe ich mir so als Kind gedacht, was will ich mit dem Apfel, Alter? Was kommt der mir mit Apfel? Du kannst alles haben. Und dann sagt er, boah, der Apfel wird so lecker. Dann denke ich mir, wenn ich alles essen kann, ist der Apfel das Letzte, was ich essen möchte.
Oder uns wurde immer gesagt, wenn du Lust auf Hühnchen hast, dann kommt ein Hühnchen geflogen. Und ich habe mir vorgestellt, so zum Gegrill.
Kannst du so in der Luft reinbeißen, so lecker gewürzt. Ja. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr spannendes Thema. Ich finde, also das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen, aber auch dieses ganze Thema, kommen nur Muslime in den jüngsten Tag?
Oh ja.
In den jüngsten Tag kommen nicht nur, kommen alle, aber kommen nur Muslime ins Paradies? Oder was ich halt auch sehr interessant finde, da hatte ich ja eben kurz den Anlauf gehabt mit den Verbindungen. Ich finde halt, in der Erschaffungsgeschichte ist ja das Thema des Hochmutes ein sehr zentrales, so alle schlechten Taten, sei es von Iblis aus, der sich dann Adam gegenüber nicht verneigt hat, aus Hochmut heraus, war der Anfang allem und die schlechten Taten, die danach kommen, auch und unser Ende wird halt auch so sein. So, also wer mit Hochmut da rangeht oder denkt, hey, ich bin es oder wie auch immer, der gehört halt zu den Verlierern. Und ich finde halt, das ist halt so auch so eine sehr wichtige Eigenschaft.
Ja, ich glaube, das ist aber in allem so. Man lebt sowohl zu Lebzeiten als auch. Also ich glaube, das, was uns auf dieser Seite erwartet, ist eh ein Spiegel von uns selbst. Von uns selbst, was wir zu Lebzeiten gemacht haben. So, das ist für mich so, du kriegst, you got what you get oder so. You got what you give, so nach dem Motto.
Mm. You got what you give. Ja. Also in diesem Sinne.
Ja, vielleicht kann man in diesem Sinne, wie du schon gesagt hast, in diesem Sinne auch nochmal auf den anderen Podcast bei Islam ist, der mit dem Thema zu tun hat, hinweisen. Mhm. Und auf gibt's Sachen dazu und bei Instagram und bei Facebook. Da haben wir nochmal andere Geschwister, die das aus einer wissenschaftlichen und aus einer theologischen Schiene nochmal betrachtet haben. Ja. Kann man sich auch noch anschauen. Sehr
interessant. Genau. Auch auf YouTube, glaube ich, was heißt glaube ich, weiß ich. Und genau, das Thema wird auch so weit von Islam ist auf Instagram so ein bisschen bedient. Also da werden verschiedene Fragen gestellt und beantwortet. Und daher schaut mal rüber, wenn ihr Lust habt, auch gerne bei uns, bei Credo und Khayal Podcast. Da gibt es noch mehr Gesprochenes von uns. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, bye bye, habt einen schönen jüngsten Tag.
Vielen Dank. Ja. Passt auf euch auf. Passt auf eure Familien auf. Ja. Bleibt gesund.
Wir sehen uns spätestens auf der anderen Seite. Peace.
Raus. Assalamu alaikum.